Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Ihr hört die Sportshow auf meinsportradio.de. Wir schauen wieder auf die U20-WM in Südkorea. Und da läuft die K.O.-Runde jetzt. Die Achtelfinals sind absolviert und wir blicken zurück mit unserem Kollegen Max Hubert. Hallo Max.
Hallo.
Lass uns zunächst auf das Spiel der deutschen Mannschaft gegen Sambia zurückblicken. Die deutsche Mannschaft schied am Ende mit 3-4 aus nach Verlängerung. Aber was war das für ein turbulentes Spiel? Die deutsche Mannschaft geht in Führung, liegt dann plötzlich mit 1-3 zurück. Kurz vor Schluss dreht sie dann das Match noch zumindest so weit, dass es die Verlängerung gibt. Ja, und da kassiert sie dann das Tor. Verrücktes Spiel.
Absolut, ja. Ich bin ein bisschen stolz auf mich, weil ich ein Stück weit vorhergesehen habe, dass beide Teams offensiv durchaus Potenzial haben in der Defensive, aber durchaus einige Lücken offenbart haben in der Gruppenphase, und so ist es dann letztendlich auch gekommen. Also ein Offensivspektakel, das teilweise von Abwehrfehlern begünstigt wurde, aber das ist eigentlich im Jugendfußball dann doch etwas, was schon häufiger vorkommt. Das hat man auch in den vergangenen Jahren, 2015 beim Turnier gesehen, dass wir teilweise wunderbare Angriffe haben, aber gerade wenn es dann mal hektisch wird und das Spiel länger fortgeschritten ist, schon mal vorkommen kann, dass man schon starke Abwehrlücken drin hat. Für die deutsche Mannschaft ist es ein bisschen Déjà-vu, denn auch 2015 war es gegen die afrikanische Mannschaft das Aus, damals im Viertelfinale gegen Mali nach Elfmeterschießen. Insgesamt ist es natürlich sehr bitter nach dem Turnaround, den man geschafft hat, aber ich würde mal sagen, es ist nicht unverdient. Man geht in der ersten Halbzeit, 37. Minute, durch Philipp Ochs, den Hoffenheimer, in Front, der einen wunderschönen Freistoßtreffer erzielt via Unterkante der Latte. Insgesamt ausgeglichene erste Halbzeit, leichte Vorteile für Deutschland, Führung ist nicht unverdient. In der zweiten Halbzeit geht es dann aber relativ schnell dahin für deutsche Mannschaft. 50. Minute 1-1 durch Banda, nachdem Fashion Sakala, der bisherige Starstürmer der Sambia, einen Fallrückzieher versucht, den Ball aber nicht trifft und Banda dadurch aber den Weg frei macht, der dann einnetzen darf. Sakala ist es dann, der auch in der 68. Minute von einem schweren Fehler von Torwart Broders in dem deutschen Kasten profitiert. Also sein Schuss rechts im 16er ist zwar knallhart, aber er fliegt eigentlich genau an Broders ins Arm vorbei. Der muss eigentlich nur den Arm ausstrecken, aber vielleicht hat er nicht gesehen, vielleicht völlig falsch eingesetzt, er fliegt an ihm vorbei ins Tor. Und dann müsste natürlich Deutschland alles nach vorne werfen, läuft aber in der 86. in den Konter von Mebu, der dann wieder Broders ein Alt aussehen lässt und ihn tunnelt. Da dachte man eigentlich schon, Messe ist gelesen, 3-1, noch 4 Minuten zu spielen. Ja, war aber nicht der Fall. Serdar Suhas von Mainz 05 in der 89. per Hacke verkürzt auf 3-2 in der 94. Minute, dann wirklich nach einem hohen Ball der eingewechselte Ahrweiler gleicht dann sogar noch aus. In der Verlängerung ist es dann aber dennoch Sambia, das die wenigen besseren Chancen hat und dann in der 107. durch Mayembe am Ende seine wirklich hervorragenden, rausgespielten Angriffs über mehreren Stationen aus 14 Meter absolut trocken zum 4-3 einschießen. Darauf hatte die deutsche Mannschaft keine Antwort mehr, hatte zwar noch zwei kleinere Gelegenheiten, unter anderem wo Suat in der wirklich allerletzten Minute der Nachspielzeit, aber da war das Glück dann aufgebraucht. Ja, ist natürlich ein sehr, sehr bitteres Aus, aber ich denke, insgesamt nicht unverdient, und vom gesamten Turnierverlauf, wenn man den mal so durchgehen will, Deutschland hat ein Spiel gewonnen, zwei verloren, eins unentschieden gespielt, gegen die Gegner Sambia, Mexiko, Venezuela und Vanuatu. Ja, kann man eigentlich nicht damit zufrieden sein. Ich würde jetzt auch an dieses eine Spiel nicht unbedingt die höchste Kritik hinhängen, denn da hat man gegen eine Mannschaft verloren, die wirklich starken Fußball spielt. Ja, ist immer ein bisschen schwer, da jetzt ein vernünftiges Fazit zu ziehen. Im Jugendfußball ist Deutschland ja leider nicht immer so diese Großmacht, die sie im A-Bereich immer ist. Hat aber, denke ich, auch mal wieder gezeigt, dieses Spiel, dass man alles ernst nehmen muss, was da auf einen zukommt, und ja, nicht alles so einfach ist, wie es scheint, auch im Jugendfußball.
Aber Hut ab auf jeden Fall auch vor Sambia. Zum ersten Mal stehen sie jetzt im Viertelfinale der U20-WM. Nicht zum ersten Mal, aber zum ersten Mal seit 24 Jahren stehen auch die Engländer da. Die haben sich mit 2-1 gegen Costa Rica durchgesetzt. Nicht zuletzt dank der drei Spieler, die sie von Everton nominiert haben für diese U20-WM. Aber sie stehen eben seit 1993 das erste Mal wieder im Viertelfinale.
Ja, auch England ist so ein Team, das im Jugendfußball nicht so die großen Erfolge feiern kann, was ein bisschen schade ist, denn das Potenzial ist eigentlich auf jeden Fall da. Dieses Jahr sieht es sehr, sehr gut aus bisher. Die Gruppenphase hat man ordentlich absolviert. Argentinien geschlagen, Gastgeber Südkorea geschlagen. Das 1-1 gegen Guinea lasse ich jetzt mal als Ausrutscher gelten. Und auch gegen Costa Rica, die sich dann ihre starken Torwarts und stetig steigernden Leistungen ins Achtelfinale durchgesetzt haben, haben sie das Spiel bestimmt. Held des Tages war mit seinem Doppelpack natürlich Ademola Lookman, der auch die Führung erzielt hat in der 35. Minute, war ein wirklich sauber herausgespielter Angriff. Ein bisschen profitieren sie davon, dass der kostarikanische Verteidiger über den Ball dann schlägt. Aber Lookman macht das wirklich eiskalt, schießt flach ein. Nach der Pause dann haben wir mal wieder einen Videoassistenten gehabt, der nach einem Freistoß ein Tor von Costa Rica aberkannt hat, wegen einer passiven Abseitsentscheidung, was korrekt war. Insgesamt allerdings von Costa Ricanern offensiv waren sie dann doch den Engländern überlegen. Lookman scheitert erst per Freistoß an der Latte und in der 63. Minute dann technisch ganz, ganz stark, wie er da einen Angriff vollendet, legt sich den Ball an einem Verteidiger und auch noch am Torwart vorbei und chippt ihn dann so leicht rein. Also wirklich wunderbare Aktion, hat sich damit sicherlich ein bisschen in den Vordergrund gespielt. Schlussphase Costa Rica nochmal was nach vorne geworfen und dann eine recht kuriose Geschichte. Sie haben wieder mal einen Elfmeter bekommen. Das war jetzt ihr dritter im Turnierverlauf, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und der wird wieder verschossen von Leal, der aber im Nachschuss immerhin noch auf 2-1 verkürzt in der 89. Minute. Ist allerdings nicht mehr weiter viel gelungen. Das 2-1 für England klingt knapp, war aber dann letztendlich doch ein bisschen souveräner, als das Ergebnis den Anschein hat.
Ein Elfmeter, auch die spielentscheidende Szene beim 1-0-Sieg von Uruguay gegen Saudi-Arabien. Nicolas de la Cruz, der hatte in diesem Turnier schon 2 Elfer verschossen, durfte wieder antreten. Ja, und gegen Saudi-Arabien hatte er dann vom Punkt endlich mal Glück.
Ja, auch die Urus bleiben damit so die Minimalisten dieses Turniers und noch ohne Gegentor. Hatten wir ja von Spielen der ersten Halbzeit, wenn nicht die wirklich großen Chancen, Abschlüsse, ja, aber nichts, wo man jetzt gesagt hätte, ja, okay, der hätte wäre mein Haar reingegangen. Den hatten die Saudi-Arabier, denn die haben eine richtig gute Kontermannschaft in diesem Turnier gestellt und durch Al-Khulaif vor der Pause wirklich haarscharf das 0-1 verpasst. Schuss geht knapp am Tor vorbei. Und die entscheidende Szene, dann, die du schon angesprochen hast, in der 50. Minute, ein Handspiel, klare Sache, Aldosari im Strafraum, hat die Faust erhoben auf Kopfhöhe, kriegt den Ball an die Hand, klare Sache, Elfmeter. Und De La Cruz diesmal absolut sicher vom Punkt, nachdem er gegen Italien noch vergeben hat. Von den Saudis gab es keine wirkliche Antwort darauf, mehr als in der 86. Minute hatten sie dann mal wieder einen Torschuss, also brannte auch für die Uruguayer nichts mehr an. Verdient weitergekommen und jetzt müssen wir mal schauen, ob dieser ich sage jetzt nicht Minimalistenfußball, das wird der Sache nicht gerecht. Sie haben dieses Spiel kontrolliert, sie waren überlegen, sie hätten auch mal ein Tor mehr machen können. Aber ob diese Serie der Urus dann im Viertelfinale auch weiterhin anhält.
So richtig weniger oder richtig mehr als Minimalismus hatten die Portugiesen in der Vorrunde ja auch nicht gespielt, im Achtelfinale gegen Korea. Da haben sie sich dann aber mal wieder ein bisschen rehabilitiert, mit 3-1 gewonnen, für ihre Verhältnisse schon fast ein Schützenfest.
Ja, und vor allem beeindruckend war, dass sie gegen die Südkoreaner in der Vorrunde ja richtig gute Leistungen gezeigt haben, auch bei der Niederlage gegen England zuletzt. Und als Gastgeber natürlich immer leicht favorisiert sind in solchen Spielen, dass sie das sehr abgeklärt gemacht haben, sehr effektiv waren und vor allem so aufgetreten sind, wie man es von einer portugiesischen Mannschaft eigentlich sich erhofft hätte. 10. Minute wird eine Hereingabe von der linken Seite nicht wirklich geklärt. Xardas ist zur Stelle, versenkt sicher den Ball. Starkes Spiel über die Außen von den Portugiesen, über die gesamte Spielzeit Südkorea einfach zu ineffektiv, zwingende Gelegenheiten sehr, sehr selten und Bruno Costa legt dann relativ bald in der 27. Minute nach mit einem Schuss vom Strafraumrand, auch der perfekt getroffen, platziert. Man hat vielleicht gehofft von südkoreanischer Seite, es waren ja einige Fans im Stadion, also man muss dazu sagen, im Schnitt sind die Zuschauerzahlen so ungefähr um die 5.000, bei diesem Spiel waren es jetzt 21.000 in Cheonan. Also der Zuspruch ist auf jeden Fall da gewesen, aber es war Wurm drin bei Südkorea, als dann Xardas in der 69. mit einem Sololauf, wo an drei Verteidigern vorbeigeht, zu einfach, muss man definitiv dazu sagen, das 3-0 nachlegt, war eigentlich alles vorbei, dass Lee Sang-heon in der 81. Minute immer noch den Ehrentreffer für Südkorea zieht, fällt dann nicht weiter ins Gewicht. Also Portugal hat sich nach dieser durchwachsenen Vorrunde diesem Spiel mal gezeigt, was sie wirklich können. Und sind jetzt auf jeden Fall in der Form auch ein Kandidat fürs Halbfinale.
Da sind sie auf jeden Fall erstmal ein Kandidat fürs Viertelfinale. Venezuela, die stehen da jetzt auch zum allerersten Mal drin. Die haben sich mit 1-0 nach Verlängerung gegen Japan durchgesetzt.
Ja, Venezuelas Offensive haben wir ja schon in der Vorrunde bewundern dürfen, hat auch die deutsche Defensive alt aussehen lassen. Anfangs in dem Spiel haben sie gezeigt, was sie können, waren besser nahe dran am Tor, aber dann hat sich die Partie eingependelt, bis Doan, Japans Stürmer, der schon 2 Tore gegen Italien geschossen hat, ein paar Freistoß die Latte traf. Dann war Japan wieder oben auf, hat sich dann langsam wieder so eingependelt, also so ein Spiel, wo man jederzeit wusste, es kann in die Richtung gehen. Nach 19 Minuten gab es dann Verlängerung und da hat sich dann Venezuela durchgesetzt, durch eine Standardsituation nur in der 8. Minute, Rangel Herrera per Kopf nach einer Ecke in der 100, per Kopf nach einer Ecke, der Kapitän hat es also persönlich übernommen, sein Team ins Viertelfinale zu schießen, keiner der Offensivkräfte, sondern mal ein anderer. Aber auch gut, ist ja auch sehr wichtig, dass man nicht nur so ein paar Spieler hat, über das sich nichts ausrechnen kann, sondern dass man auch gerade mal durch Standards Tore machen kann. Und was insgesamt in diesem Spiel auffällig war, wir haben zwar viele Abschlüsse gehabt, aber insgesamt bloß 5 Schüsse, die wirklich auf den Kasten gingen. Also nicht unbedingt eine uninteressante Partie und Venezuela für mich auch verdient eine Runde weiter. Wird jetzt richtig, richtig spannend, denn gegen die Vereinigten Staaten sind es der nächste Gegner. Das ist so ein Duell, wo vollkommen offen ist.
Und die Vereinigten Staaten, die haben sich mit 6:0 gegen Neuseeland durchgesetzt und vor allen Dingen Josh Sargent, der kleine Mann, der junge Mann, hat mal wieder getroffen. 17 ist er erst alt, vor wenigen Wochen noch die U17 zur WM geschossen, jetzt bei der U20 am Start, in jedem Spiel bisher getroffen. Ich glaube, das ist sogar US-amerikanischer Rekord auf dieser Altersstufe. 4 Tore in 4 Spielen. Der Junge weiß zu begeistern.
Ja, durchaus. Du hast da völlig recht. Das ist Rekord für die U-Teams der USA. Ja, gegen Neuseeland. Am Ende steht ein 6-0. Das klingt relativ klar. War es am Ende auch. Aber in der ersten Halbzeit haben die Kiwis noch recht gut mitgehalten. Zwar nur Halbchancen sich erspielen können, aber die USA war jetzt nicht so drückend überlegen, wie man sich hätte vorstellen können. Und Sargent in der 32. Minute hat gezeigt, er weiß, wo er stehen muss. Es war nach einer Ecke. Verteidiger Glad schießt aufs Tor, Sargent steht im 5-Meter-Raum, kommt irgendwie ran, ich weiß jetzt nicht, ob er das unbedingt gewollt hat, er stand einfach richtig, fälscht ihn ins Tor ab. Muss man auch erstmal hinkriegen, natürlich. Zweite Halbzeit, dann haben sie richtig aufgedreht, 55. Minute erstmal die beste Gelegenheit von Neuseeland und wenn man auch ehrlich sein muss, die einzige nach einer schönen Angriff auf Bell und Sinclair, wo Dyer das Tor knapp verfehlt. Aber dann in der letzten halben Stunde war es dann nur noch die USA, die durch einen Doppelschlag in der 64. und 65. Minute davongezogen ist. Erst Ebo Bisse, der einen Drehschuss vom Strafraumrand wirklich mit Carajo unter die Latte hämmert. Dann ist es Lennon, der ja auch schon in der Gruppenphase getroffen hat, der nach einem hohen Ball von Williamson auf rechts durch ist und sicher vollstreckt. Und dann war für Neuseeland ein Gastgeber des letzten Turniers endgültig der Ofen aus. Damals in der Gruppenphase sind die beiden Teams aufeinander getroffen. Damals hat Neuseeland 0-4 verloren. Diesmal wurde es heftiger. Auch Torwart Vogt hat sich dann anstecken lassen, hat einen Kopfball von Verteidiger Glad nach einer Ecke durch die Finger rutschen lassen. 84. Minute, kurz ausgeführte Ecke zum 16er Rand, wo Trusty steht und den Ball unter die Latte hämmert. Also bezeichnend, dass die Neuseeländer selbst als ein physisch starkes Team 3 Tore nach Ecken kassieren. Also das hätte man sich auch nicht denken lassen. Da hat die Verteidigung schon stark abgeschaltet gehabt. In der Nachspielzeit, als Kungra dann im Zusammenspiel mit De La Torre quasi 5 Spieler ganz alt aussehen lässt und noch das 6-0 nachschiebt. Also da sind dann wirklich die Schleusentore aufgegangen, da ist wirklich die komplette Defensive auseinandergebrochen und für die Freunde der Statistik die Werte 19-6 Torschüsse für die USA, 10-0 Schüsse, die wirklich aufs Tor kamen und 60-40% Ballbesitz. Also eine Halbzeit lang Neuseeland wettbewerbsfähig, in der zweiten Halbzeit sind sie komplett weggebrochen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie sehr wir diesen Erfolg der USA bewerten dürfen. Sicherlich sollte man sie nicht unterschätzen, allerdings jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt dadurch sofort mein Favorit ist, indem man jetzt eine der leider, muss ich es sagen, bei aller Liebe für Neuseeland, schwächeren Mannschaften im Achtelfinale relativ klar bezwungen hat. Venezuela wird ein ganz anderer Prüfstein im Viertelfinale und da bin ich mal sehr gespannt, wie das ausgehen wird.
Auch das werden wir natürlich beobachten und wir werden auch natürlich den guten Josh Sargent weiter beobachten. Großes Vorbild übrigens Robert Lewandowski, aber ob er in dessen Fußstapfen irgendwann mal treten wird, na, da warten wir erstmal noch ab. Aber zu seiner Statistik im US-Team vielleicht noch gesagt, unter anderem mit Jozy Altidore hat er da gleich gezogen und der hatte ja zumindest für US-Verhältnisse eine ganz ordentliche Karriere dann am Ende hingelegt im US-Fußball. Wir schauen auf das Duell zwischen Mexiko und Senegal, da ist deutlich weniger an Toren passiert und vor allen Dingen auch deutlich später. Erst in der 89. Minute gab es durch Cisneros dann den entscheidenden Treffer, nachdem Senegal auch schon in Unterzahl war.
Ja, das Spiel war jetzt nicht unbedingt was für Feinschmecker. Also der Engländer würde cagey zur ersten Halbzeit sagen, umkämpft, enges Spiel, nicht viel passiert, beste Gelegenheit für den Senegal, als Torwart Romero einen Schuss von Ndiaye pariert und Lee eigentlich eine richtig schöne Möglichkeit zum Abstauben hat, den Ball aber vorbeischiebt. Auch in der zweiten Halbzeit ist Mexiko stärker geworden, hat ein paar Gelegenheiten gehabt. Knoten ist nicht geplatzt und einfacher wurde es dann in der 71. Minute durch für mich eine falsche Entscheidung vom türkischen Referee Cüneyt Çakır, der Gelb-Rot gegen Güyer ausspricht, weil der angeblich seinen Gegenspieler, der versucht an ihm vorbeiziehen, im Gesicht trifft. Hm. Die FIFA hat bei ihren Highlights keine Wiederholung gebracht. Der Assistent steht daneben, aber von dem, was ich gesehen habe, sah das für mich sehr nach einer Schwalbe von Herrn Antuna in Mexikos Trikot aus. Der weiß, dass ein Gegenspieler vorbelastet ist, sich das Gesicht hält und sobald er sieht, es gibt Gelb-Rot, sofort wieder auf den Beinen ist. Also zumindest sehr fragwürdige Entscheidung. Schade, dass man bei so einer Situation den Videoschiedsrichter nicht dabei hat. Denn den darf man nur bei einer Frage glattrot oder gelbrot mitnehmen und nicht bei solchen gelben Kartenentscheidungen, auch wenn die zu gelbrot führen, was für mich jetzt ein bisschen unglücklich ist. Denn das ist ja nicht minder wichtig, als wenn ich jetzt entscheide, sende ich ihn jetzt mit glattrot oder mit gelbrot vom Platz. Also sicherlich gibt es der ganzen Sache einen bitteren Beigeschmack, auch wenn anhand der zweiten Halbzeit für Mexiko der Sieg verdient ist. Cisneros dann in der 89. Minute zur Stelle im 5-Meter-Raum nach einer flachen Hereingabe von Aguilar aus ganz kurzer Distanz steht er richtig und schießt ein. Ja, Senegal, muss ich sagen, insgesamt richtig stark ins Turnier gestartet. Im zweiten Spiel war es nicht gut, das dritte Spiel war auch nicht mehr gut und im vierten haben sie auch nicht richtig überzeugen können. Also ihre Vorschusslorbeeren haben sie sich relativ schnell verspielt. Aber so auszuscheiden ist natürlich immer doppelt bitter.
Ausgeschieden auch die Franzosen, die ja so locker durch die Vorrunde marschiert waren, aber die trafen jetzt im Achtelfinale auf Italien, eben in der Neuauflage sozusagen des Finales der UEFA U19-EM aus dem letzten Jahr und da hatten die Franzosen gewonnen, die Italiener hatten da also noch eine kleine Rechnung offen und die haben sie jetzt im Achtelfinale beglichen mit dem 2-1-Sieg.
Ja, und auch Frankreich ist ein Team, wo man jetzt gedacht hat, Gruppenphase haben sie sich gegen Neuseeland, Honduras, Vietnam durchgesetzt. Also ich habe schon mehrmals gesagt, nicht unbedingt die stärkste Gruppe. War man torlos und dann kommt jetzt sowas wie Italien. Das ist dann immer eine starke Umstellung. Die haben es nicht wirklich verkraftet. 27. Minute nach einem vorsichtigen Beginn trifft Orsolini, auch für ihn drittes Turniertor bei Volley. Das gleicht sie noch relativ schnell aus durch einen klaren Foul-Elfmeter mit den Augusteur verwandelt. Sein vierter Turniertreffer und auch er hatte mit 11 Metern schon mal eine Geschichte gegen Vietnam, einen im Panenka-Stil an die Latte geschossen. Also 1-1 zur Pause, zweite Halbzeit Italien in der 8 Minuten nach wieder am Pfiff da. Flanke Favilli, Panico am zweiten Pfosten zur Stelle, schießt ein. Und dann hat Italien das gemacht, was italienische Mannschaften können, diese Führung verteidigt, was ja vollkommen legitim ist. Und Frankreich hat gedrückt, aber keinen Weg mehr an Sacanio im italienischen Tor vorbeigefunden. Einige Abschlüsse gehabt, auch einige gute Chancen, aber das Tor wollte nicht mehr fallen. Und so stehst du nach 3 perfekten Spielen in der Vorrunde trotzdem als Achtelfinale aus da, was für französische Teams natürlich eine Riesenenttäuschung ist, denn die sind eigentlich bei solchen Jugendturnieren immer im Halbfinale vertreten zumeist. Aber tja, unterstreicht nur nochmal die Gefährlichkeit dieser italienischen Mannschaft, die es jetzt im Viertelfinale mit Sambia zu tun bekommt. Richtig spannende Begegnungen, wenn wir uns das nochmal anschauen. Also Venezuela gegen die Vereinigten Staaten, ein sehr ausgeglichenes Duell, denke ich. Portugal gegen Uruguay, Italien gegen Sambia und Mexiko gegen England. Das ist vielleicht am ehesten noch die Partie, wo ich die Engländer favorisieren würde. Sehr interessante Begegnungen, auch die Achtelfinals waren jetzt größtenteils sehr umkämpfte, sehr spannende Begegnungen, die auch hätten anders ausgehen müssen. Klar gab es einige Partien, in denen die eine Mannschaft dann doch den Sieg eher verdient hatte oder der Sieg klarer war, aber insgesamt würde ich schon sagen, es hat sich jedes Team einigermaßen würdig präsentiert. Hat gezeigt, dass auch wenn jetzt solche Mannschaften wie Saudi-Arabien, Venezuela und auch Sambia oder Neuseeland, die man jetzt nicht unbedingt bei großen Turnieren im Achtelfinale erwarten würde, im Jugendfußball, wenn sie vertreten sind, richtig guten Fußball spielen kann, hat also dieses Turnier nochmal zusätzlich bestätigt und ich bin wirklich darauf gespannt, wie das jetzt weitergeht und wir am Ende die Trophäe mit nach Hause nehmen.
Sonntag und Montag dann also die Viertelfinals und die, wenn die absolviert sind, werden wir uns dann auch wieder hören hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Dann werden wir zurückblicken auf die 4 Viertelfinals dieser U20-WM in Südkorea. Und ich sage vielen Dank für heute an Maximilian Hubert.
Immer wieder gerne.
Tous les jours. Dein tägliches Update für die French Open mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Los geht's am Montag, den 29. Mai. Täglich ab 9 Uhr in der Sportshow. Auch am Wochenende. Tous les jours. Die French Open auf meinsportradio.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.